Universität Hamburg.
Herren. Und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Live-Rollenspiel und Fantasy. Ergebnisse einer qualitativen Studie auf dem Drachenfest 2009. Ich habe meine Magisterarbeit darüber geschrieben. Ich habe ja Soziologie als Hauptfach gehabt. Und ich hoffe, dass ich aus soziologischer Sicht eben halt einige interessante Aspekte beitragen werde können für die Diskussion um die Rolle der Fantastik in unserer Gesellschaft. Ich bin gleich soweit. Ja, ganz zunächst einmal für die Leute, die es nicht kennen, was ist Live-Rollenspiel bzw. Live-Action-Roleplaying? Wir hatten in dem Panel vorher einige sehr interessante Vorträge zum Thema Pen-Paper und andere Computerrollenspiele beispielsweise. Für die Leute, die es noch nicht kennen, Live-Rollenspiel ist anders als dieses sozusagen normale Rollenspiel. Das Pen and Paper, wo die Teilnehmer oder Teilnehmenden üblicherweise um einen Tisch herum sitzen und sich gemeinsam narrativ in eine imaginative Welt hineinversetzen und darin Abenteuer erleben. Beim Live-Rollenspiel werden diese Abenteuer bzw. die Handlungen, die die Abenteuer begleiten, leibhaftig ausagiert. Es kommen verschiedene Hilfsmittel dabei zum Einsatz, unter anderem Kostüme, Masken, Schminke, Gummiwaffen etc. Normalerweise findet das Ganze statt auf einem eher abgelegeneren Ort. Ah ja, das könnte ich eigentlich wechseln, ne? Das mache ich mal, weil gleich kommt der Film. Es tut mir leid, wenn das jetzt alles so zerhackstückelt ist, dadurch, dass der Computer...
Wir stellen uns einfach Werbe unterbrechen, bevor das
alle geht. Ja, vielleicht... Oder was singen.
Also das ist der menschliche Faktor. Das ist total okay.
So, jetzt hier raus.
Und hier rein jetzt. Okay.
Ja, Vortrag erstmal.
Super.
Ja. Hallo? So, ich erzähle in der Zwischenzeit noch ganz kurz, wo das eben halt stattfindet. Das sind Cons von Convention, Zusammenkunft, die Menschen, die das spielen, treffen sich üblicherweise. Ach, fantastisch. Die Teilnehmenden, üblicherweise ungefähr zwischen 20 und 80 Menschen, treffen sich über ein Wochenende an einem meist eher abgeschiedeneren Ort, einem Campingplatz, eine verlassene Burg, möglicherweise aber auch ein Hotel, kommt auf das Genre an. Und spielen da ein Wochenende über, reisen am Freitag an, spielen den Samstag über, vielleicht auch noch den Sonntag über, reisen am Sonntag wieder ab. Die campen dabei und man kann sich das Ganze, vorhin kam schon diese Metapher, ein bisschen ähnlich wie ein Improvisationstheater vorstellen. Mit Menschen, die in bestimmte Rollen schlüpfen, die an bestimmte Genres geknüpft sind. Ganz oft ist das eben halt die Fantasy. Und die Menschen verkleiden sich als Elfen oder als Orks etc. und spielen miteinander auf Grundlage der in diesen Stereotypen vorgegebenen Handlungsmöglichkeiten. Wie verbreitet ist das Ganze? Man geht davon aus, dass es ca. 10.000 Menschen gibt, die das praktizieren in Deutschland. Das ist allerdings eine Schätzung. Es könnten mittlerweile auch mehr sein, könnten auch weniger sein. Es wurden allerdings Trends festgestellt, dass es mehr wird. Also es wird immer populärer. Das häufigste Genre bei der ganzen Sache ist die Fantasy. Es gibt aber auch andere Genres wie Science Fiction, Western 20er Jahre oder auch Horror Labs. Ich könnte jetzt da, also ich habe meine Feldforschung, wie gesagt, auf dem Drachenfest gemacht. Das Drachenfest ist eins von drei, mittlerweile drei sogenannten Großcons in Deutschland. Das heißt, es gibt mehrere tausend Teilnehmer, die auch aus ganz Europa kommen und sich dafür eben halt länger als ein Wochenende treffen. In dem Fall 5 Tage lang. Es waren 3.000 Teilnehmende nach Angaben der Veranstalter, als ich dort war, im Jahr 2009. Das fand in der Nähe von Kassel statt, beziehungsweise in der Nähe von Diemelstadt bei Kassel, vom 27.07. bis zum 2.08. Und ich könnte jetzt noch mehr darüber erzählen, wie Live-Rollenspieler das Ganze machen, aber ich würde lieber einen kleinen Filmausschnitt zeigen von dem Trailer, also das war die Werbung für das Drachenfest 2010. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ist da auch Sound so ein bisschen drauf eigentlich?
Ja,
das wäre super.
Also das ist auch unter dem Ordner.
Wirklich laut wird das nicht. Weil,
okay, aber ein paar Bilder wären toll.
Ja, Bilder sind auf jeden Fall.
Genau, so, genau. Der Trailer, genau. Ja. Kannst du da bis 1,50 ungefähr vorspulen oder in die Mitte?
Ja.
So, leider jetzt ohne Sound. Es gibt Musik, dramatisch unterlegt. Genau, und hier kriegt man eben halt Eindrücke aus diesem Drachenfest, wie die Menschen dort aussehen und was sie dort machen. Den Sound kann man sich ja vielleicht ein bisschen imaginieren. Hier sieht man die Endschlacht teilweise auch, wo 2000 Leute vollgerüstet, teilweise in echten Metallrüstung, allerdings mit Gummiwaffen, aufeinander prallen werden gleich. Hinten sieht man die Zelte teilweise. Verschiedene, sehr fantasievolle und oft auch selbst hergestellte Kostüme. Eben halt sehr viele symbolisch-ästhetische Mittel, um die Imagination ganz konkret haptisch fassbar zu machen. Erstaunlicherweise gibt es fast keine Verletzungen bei diesen ganzen Sachen. Also es gab zahlreiche Sanitäter, die bereitstanden, aber die fast nie gebraucht wurden. Und wenn, dann war es wegen Hitzeschlag oder zu wenig Wasser getrunken. Ja, also ich glaube, das reicht, um einen kleinen Eindruck zu bekommen. Ha. Oh, noch ein bisschen Endschlacht. Ganz genau. So.
Wieder auf die Präsentation?
Ja, bitte. Fantastisch. Also ich hoffe, dass Sie dadurch einen kleinen Eindruck bekommen haben. Ich muss noch dazu sagen, ich selber bin kein Live-Rollenspieler. Ich habe das allerdings mal gemacht. Vor 6, 7 Jahren und dann, als es Zeit war für meine Magisterarbeit, habe ich mich daran erinnert und gedacht, das wäre eigentlich sehr interessant, weil es bislang noch keine genuinen soziologischen Untersuchungen darüber gab. Ich hatte zwei Forschungsfragen bei der ganzen Angelegenheit. Zum einen, wie lässt sich soziologisch erklären, weshalb Menschen der Praxis des Live-Rollenspiels überhaupt nachgehen? Warum machen die das? Und zum zweiten, welche Bedeutung kommt hier bei dem Aspekt der Fantasy zu? Ich habe meine Forschungsmethode. Ich bin folgendermaßen vorgegangen. Ich habe eine teilnehmende Beobachtung gemacht auf dem Drachenfest 2009. In Kostüm als gelehrter Mönch habe ich mich mit meinem Interviewgerät da eingeschlichen, sozusagen. Ich hab Bescheid gesagt, dass ich da eine Forschung mache. Und habe dort eben halt auch zahlreiche Interviewpartner gefunden, die ich qualitativ interviewt habe. Das heißt, viele offene Fragen gestellt habe, alles aufgezeichnet, hinterher transkribiert und ausgewertet. Ich habe zwei exemplarische Interviewausschnitte mitgebracht, die ich jetzt nicht abspielen werde, weil ich Angst davor habe, dass es nicht klappt. Deswegen lese ich die ganz kurz vor. Interviewausschnitt Nummer 1 ist von einer 33 Jahre alten Softwareentwicklerin. Ich zitiere. Sie antwortet aber auf die Frage, was das Faszinierende dabei war, dass sie dazu veranlasst hat, dabei zu bleiben. Ja, das Intensive eigentlich. Dass man halt die 2, 3 Tage, die das damals war, dass man vollkommen die Realität eigentlich hinter sich lassen konnte. Das ist wie, So extrem kenne ich das aus keinem Urlaub. Also man ist zwar im Urlaub in so in Spanien oder sonst wo und hat dann auch keinen Kontakt nach Hause und so, aber trotzdem ist das nicht nur, du bist nicht nur weg von zu Hause, du bist auch weg aus dem normalen, aus dem normalen Alltag. Das ist das Tolle, das hat mich fasziniert, dass man da wirklich so abtauchen kann, dass man wirklich in so einer Blase ein paar Tage ist, wo man abgeschnitten ist vom Rest der Welt und die Gedanken sich überhaupt keine Sekunde mit dem normalen Leben beschäftigen. Noch ein zweiter Interviewausschnitt von einem ungefähr 32 Jahre alten Gymnasiallehrer. Das war geschätzt, das war in einem Gruppeninterview, das war schwierig, dann nochmal die Daten ganz genau zusammenzukriegen. Ich zitiere, es ist halt so, dass man da komplett abschalten kann, weil die Probleme in der ganzen Welt, ob halt der Arbeitnehmer noch irgendwas zu schreiben hat oder irgendwelche Geldsorgen und so weiter, die spielen keine Rolle. Man denkt einfach nicht drüber nach. Es ist einfach, es ist so ausgeblendet, dass man da ganz, ganz, ganz gut abschalten kann. Wenn man irgendwie eine Woche an die Ostsee fährt, dann weiß man, dass zu Hause noch irgendwie die Telefonrechnung noch bezahlt werden muss oder noch eine Hausarbeit geschrieben werden muss oder bald das Examen kommt oder lauter solche Dinge. Und das kann man auf einem Lab fantastisch für 3 Tage ausblenden, weil einfach nichts da ist, was damit zu tun haben könnte. Ich springe jetzt gleich weiter zu den Ergebnissen, die ich aus meiner Forschung bekommen habe. Nämlich zum einen mal auf die erste Frage, weshalb praktizieren Menschen das? Die Antwort, die ich darauf erhalten habe, das war tatsächlich in fast allen Interviews wörtlich so, dass die Menschen abschalten gesagt haben, meist auch in Verbindung mit vom Alltag, abschalten vom Alltag. Insgesamt hat sowohl meine Beobachtung als auch die Interviews darauf hingedeutet, also eigentlich nicht hingedeutet, sondern klar gezeigt, dass die Menschen das vor allen Dingen deswegen machen, weil sie Urlaub machen möchten. Haben sie auch selber so gesagt oft. Also, dass es einen Erholungsaspekt hat. Das gelingt durch dieses gemeinschaftliche Spielen oder Experimentieren mit Verhaltensweisen. Dadurch, dass man eine andere Rolle spielt, als man sie im Alltag spielt, gewissermaßen eine Maske aufsetzt, darf man das machen. Das ist in dem Kontext vollkommen okay. Der Kontext ist ständig als Spiel markiert. Die Masken erleichtern ein Distanzieren von den normalen Rollen im Alltag und erleichtern aber gleichzeitig eben halt die Interaktion miteinander. Des Weiteren ist mir aufgefallen, das ist auch noch wichtig, dass die Spielenden sehr reflektiert damit umgehen. Zumindest die, die ich interviewt habe. Das waren 13 qualitative Interviews, wie gesagt. Die haben sehr reflektiert darüber gesprochen. Außerdem ist mir in der Beobachtung auch aufgefallen, dass es sozusagen eine Art Oszillieren gibt von Spielwelt und normaler Welt. Also die Menschen tauchen nicht ein in eine fantastische Welt und sind in der fantastischen Welt und glauben das auch so, sondern was immer wieder erwähnt wurde und immer wieder gezeigt wurde, war, dass sie sich alle Teilnehmer stets bewusst sind, das ist ein Spiel, es gibt Spielregeln, der eine spielt das schlecht, diese Rolle, der andere spielt das total interessant und man unterhält sich auch darüber. Es gibt eine beständige Metaebene, die darüber liegt, es wird ständig darüber auch kommuniziert, es wechselt immer zwischen dieser Spielwelt und der physisch vorhandenen Welt. Das zum einen. Ergebnis Nummer 2, die Rolle der Fantasy. Das sind Sachen, die ich mir überlegt habe auf Basis dieser Ergebnisse in meiner Magisterarbeit. Vor allen Dingen erfüllt die Fantasy bei Live-Rollenspiel 3 Funktionen. Zum einen bietet sie durch Stereotype Orientierung. Das heißt, die einen Menschen spielen Zwerge, die anderen Menschen spielen Orks, andere Menschen spielen Menschen, böse, gute, alles ist relativ klar markiert. Und durch die Stereotype wissen die Menschen auch, wie sie miteinander umgehen können und sollen. Das heißt, bei einem Ork ist klar, der sieht so und so aus, der verhält sich so und so. Und wenn ich einen Zwerg spiele, dann habe ich so und so auf den Ork zu reagieren. Stereotype erleichtern das Spiel. Zweitens, durch die immanente Flexibilität der Fantasy bzw. auch der Fantastik eignen sie sich wunderbar zum Spielen, weil man das selber ausgestalten kann. Andere Genres bieten das vielleicht eben halt nicht so sehr. Und drittens bietet die Fantasy, das ist wiederum ein bisschen ein Urlaubsaspekt, durch ihre Abwesenheit von der Technik einen sehr, sehr starken thematischen Kontrast zum modernen Alltag mit ihrer idealisierten, romantisierenden Vorstellung von einem magieerfüllten, mythenerfüllten, mystischen Mittelalter. Ja, zusammengefasst habe ich dabei festgestellt, und jetzt fängt das Ganze an, sehr thesenhaft auch zu werden, und das möchte ich eben halt auch zur Diskussion stellen, aber ich habe eben halt festgestellt, dass die Fantasy, zumindest bei Live-Rollenspiel, keine substanzielle Bedeutung hat. Die Menschen spielen es nicht, um in einer Fantasy-Welt zu versinken und darin abzutauchen, sondern die Fantasy bietet vielmehr einen eigentlich optimalen, funktionalen Hintergrund für eine sehr bewusste, eben halt reflektierte Art des Erholens durch ein modernes Spiel. Mich hat das dann noch weitergeführt zu der Frage nach der generellen Bedeutung von Fantasy in unserer Gesellschaft. bei Fantasy habe ich dann mittlerweile dann in dem Stadium der Magisterarbeit auch immer versucht, das Spiel mitzudenken, die spielhaften Elemente von der Fantastik. Ich möchte mal ganz kurz ein bisschen weiter ausholen und auf Johann Holzdinger rekurrieren, beziehungsweise ein Zitat von ihm, das er im Homo Ludens geschrieben hat. Also er hat das Spiel und den Zusammenhang von Spielen und Kultur historisch erforscht bei den Griechen, bei den Römern im Mittelalter und eben halt auch in unserer modernen Kultur und hat diagnostiziert, ich zitiere, ein allgemeines Ernsterwerden der Kultur scheint sich als eine typische Erscheinung des 19. Jahrhunderts kaum ableugnen zu lassen. Diese Kultur wird in viel geringerem Maße als die der vorangehenden Perioden gespielt. Zitat Ende. Das ist von 1938. Ich habe es so gelesen, dass mit diesem 19. Jahrhundert eben halt auch die Moderne in Erscheinung getreten ist. Was dann zu der Frage führt, wie sehr wird noch gespielt in unserer Moderne oder verändert sich da was? Und ich habe insgesamt dann eine spekulative Schlussthese aufgestellt, die ich hiermit dann auch zur Diskussion stellen möchte. Nämlich, wir erleben momentan eine Renaissance des Spielens in unserer Kultur. Und die Fantastik, entweder mit PH oder mit F, ist gleichzeitig Indiz und eine spezifische Ausprägung dessen. Hierbei hat sich für mich noch die Frage angeschlossen, das betrifft den Begriff des Spielens. Denn man könnte auch argumentieren, ist Spielen denn eigentlich noch Spielen, wenn es zu einem ganz konkreten Zweck verwendet wird, nämlich um abzuschalten vom Alltag. Ist es dann noch das Gleiche, was Holzdinger beispielsweise gemeint hat, oder ist es was anderes, nämlich ein modernes Instrument der Rekreation? Aber das nur am Rande. Die These möchte ich hiermit zur Diskussion stellen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld mit der schrecklichen Technik und meinem nicht besonders glücklichen Umgang damit. Wenn es noch Fragen gibt, die hier nicht beantwortet werden können oder jemand die Magisterarbeit zugeschickt bekommen möchte als PDF, an die Adresse bitte mailen. Ich schicke das dann gerne zu. Vielen Dank. Thank you.